Wir danken dir, dass wir dein Wort haben und wir danken dir, dass du uns verheißen hast, dass du durch dein Wort zu uns redest. Bitte schenke du heute Morgen jedem das, was in seiner Situation nötig hat. Amen. Vor vielen Jahren haben wir, meine Familie, im Erzgebirge gelebt und da haben wir natürlich auch eine ganze Menge dazugelernt und einige Erklärungen und Geschichten gehört und eine, die ging so, dass im Erzgebirge früher die Bergleute früh zur Arbeit gingen, spät abends nach Hause kamen, nachdem sie geschuftet hatten unter Tage, Sommer wie Winter immer dasselbe und im Winter war der Heimweg besonders dunkel und besonders gefährlich, die Spuren im Schnee, die man am Morgen auf dem Weg zur Arbeit hinterlassen hatte, die waren entweder verweht oder verschneit und deshalb fehlte häufig auf dem Heimweg dann die Orientierung. Und in der Dunkelheit kam es manchmal vor, dass ein Bergmann sich verlief und in den eiskalten Wäldern erfroren ist. Aber damit ihre Männer nach Hause fanden, haben die Frauen Lichter in ihre Fenster gestellt, brennende Kerzen, und so haben sie sozusagen ihren Männern heimgeleuchtet. Von der Dunkelheit gingen sie in Richtung Licht. Und aus diesen lebenswichtigen Lichtern für die Bergmänner ist diese wunderbare Tradition entstanden, so habe ich das gelernt, die inzwischen nicht nur im Erzgebirge anzutreffen ist. Das ist unsere Advents- und Weihnachtsbeleuchtung. Jedes Jahr werden sie wieder angemacht. Manche, die machen es ganz dezent, andere übertreiben maßlos. Aber die Botschaft der Kerzen in den Fenstern leuchtet nach wie vor über den grauen Arbeitsalltag weit hinaus. Die erleuchteten Fenster haben nämlich mit Jesus zu tun, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das hat kein Hochstapler gesagt, sondern einer von höchster Stelle. Der Sohn Gottes. Und an sein Kommen in unsere Welt, da wird ja zu Weihnachten erinnert. Schon vor Jahrhunderten war den Bergmännern mit ihren Familien klar, dass Jesus das Licht der Welt den Menschen auf ihrem Weg zum ewigen Zuhause Orientierung anbietet. Und bis heute sind die Kerzen in unseren Fenstern für viele Menschen keine blutleere Tradition, sondern im Glauben an Jesus Christus lebendig. Besonders in unserem Bibelgürtel von Sachsen, im Erzgebirge und im Vogtland, wo die meisten Christen in Sachsen anzutreffen sind, sind es eben keine blutleeren Traditionen. Die Frage, wer ist Jesus, an dieser Frage entscheidet sich letztendlich alles in unserem Leben. Es gibt Leute, vielleicht kennst du auch solche Leute, die reden andauernd von sich selber. Da kaum fällt ein Stichwort, müssen die schon ihre Ich- und Ich-Botschaften loswerden. Die passen auf, dass sie immer den Absprung kriegen, um von sich zu erzählen. Bei passenden und bei unpassenden Gelegenheiten reden sie von sich selber und tun ihre egozentrischen Weisheiten kund. Wer in der Bibel die Berichte von Jesus liest, wir sagen ja Evangelien dazu, der könnte auf die Idee kommen, dass Jesus auch so ein Egozentriker ist. Warum? Es ist sehr auffällig, dass Jesus permanent von sich selber spricht. Natürlich spricht er auch von Gott, er spricht vom Reich Gottes, aber er muss immer wieder ergänzen, dass er der Sohn des Vaters ist, dass er das Reich Gottes bringt. Es gibt wohl keinen religiösen Lehrer, der so selbstzentriert an die Öffentlichkeit gegangen ist wie der Mann aus Nazareth. Religionsstifter sind da eher zurückhaltender gewesen als Jesus, wenn sie von ihren Wahrheiten gesprochen haben, auf die sie hingewiesen haben. Und Jesus kommt daher und sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin das Licht der Welt. Und dann kommt er nicht mit einer netten Einladung daher, würdest du, wenn du Lust und Laune hast und dir mental gerade mal so darauf ist, mit mir spazieren gehen? Nein, so kommt er nicht daher. Er kommt und sagt, folge mir nach. Und er verrät, was du davon hast, wenn du ihm nachfolgst. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Fazit, entweder ist Jesus ein egozentrischer Spinner oder wirklich der Sohn Gottes. der nämlich dann wirklich von sich immer reden kann, weil er das Licht ist. Und wer das herausfinden will, ob Jesus ein egozentrischer Spinner ist oder Sohn Gottes, der muss sich darauf einlassen, was Jesus gesagt hat. Über diesen Weg der Nachfolge wirst du es herausfinden. Und wer dem Licht des Lebens folgt, der wird dem dann erleben, dass Jesus Mut zum Leben schenkt, auch wenn es im Leben gerade dunkel aussieht. Der wird erleben, dass Jesus Trauernde tröstet und dass er Sterbende in den Himmel bringt. Egal, ob jemand ein großes oder ein kleines Licht ist, Jesus will, dass es bei jedem im Leben hell wird. Die Ursache unserer Dunkelheit, die wird ja in der Bibel ganz genau beschrieben und die Bibel hat auch einen Fachbegriff dafür. Sie sagt, für die Ursache unserer Dunkelheit, das ist die Sünde. Vielleicht mal ein Beispiel herausgenommen, der Sündelohn, der Sündesold ist der Tod. Das ist die Ursache für alle Dunkelheiten in unserem Leben. Und da fragen manche, was soll denn das sein, Sünde? Die Bibel erklärt es so. Als Gott den Menschen geschaffen hat und in die Welt gesetzt hat, sagt sie am Schluss, alles gut, sehr gut. Alles war in bester Ordnung und der Mensch bekam noch ein Geschenk, eine Zugabe obendrauf. Er wurde mit einem Willen ausgestattet. Von Anfang an bestand also die Möglichkeit, dass der Mensch mit diesem Willen sich gegen Gott entscheidet, dass er die Freiheit, die er bekommen hat, missbraucht und dass er somit scheitert. Genau das passiert am Anfang der Bibel, können wir das lesen. Im 3. Kapitel des 1. Buches der Bibel wird das geschildert. Der Mensch lehnt sich gegen den Schöpfer auf und alles wird ab diesem Augenblick in der Welt vergänglich. Es wird dunkel. Die Mängel ziehen sich seitdem durch die gesamte Schöpfung hindurch und nicht nur der Mensch ist davon betroffen, sondern auch die Natur. Der Sündelohn ist der Tod. Der Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe war ein ganz großes Licht, das war ein heller Kopf. Der stand im Rampenlicht der Öffentlichkeit und von ihm wird berichtet, dass es kurz vor seinem Tod ziemlich finster war. Seine letzten Worte waren, mehr Licht, mehr Licht. Goethe hatte viel über Jesus nachgedacht, das muss man ihm zugestehen. Er hatte sich intensivst mit Jesus auch auseinandergesetzt. Aber zum Glauben an das Licht der Welt fand er nicht, obwohl er die Gelegenheit dazu hatte. Und am Ende, da war es nur noch finster. Die Dunkelheit im Leben, die hat einen Mann mal so auf den Punkt gebracht, er bezeichnete sich als Atheist und sagte, alle unsere Ängste hängen mit der Angst vor dem Tod zusammen. Alle unsere Ängste hängen mit der Angst vor dem Tod zusammen. Und dann zählt er auf, die Angst, dass mich ein Virus befällt, der mich zu Fall bringt, die Angst, die Arbeit zu verlieren und damit das Einkommen und das Auskommen, die Angst, dass die Ehe kaputt geht, die Angst, dass wir wieder diktatorische Züge in unserer Gesellschaft haben. Und vieles könnte ich noch dazu stellen zu dem, was er gesagt hat. Da sagen manche Angst vor der Einsamkeit, der Nächste sagt, ich habe Angst vorm Versagen. Mit Atheisten bin ich ganz selten einer Meinung, muss ich zugestehen. Aber bei dieser Erkenntnis gebe ich diesem Mann voll recht. Da hat er den Nagel voll auf den Kopf getroffen, wenn er sagt, alle unsere Ängste hängen mit der Angst vor dem Tod zusammen. Denn diese Finsternis, die zieht sich durch unser gesamtes Leben hindurch. Und seit diesem Riss am Anfang, wo der Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat, heißen die Dunkelheiten eben Krankheit, Leid und dass unser Leben auf einige Tage begrenzt ist und dann der Tod kommt. Als Atheist konnte der Mann jedoch keine hilfreiche Antwort geben zum Thema Tod. Da hatte er nichts anzubieten. Die Bibel gibt aber Antworten. Und da bin ich so dankbar, dass ich seit meiner Jugendzeit anfangen konnte, in der Bibel zu lesen. Die vielen Lichter im Advent erinnern uns daran, an das, was in der Bibel uns gesagt wird, dass Jesus auch heute im Leben von Menschen ankommen will und dass er es trotz äußerer Dunkelheiten im Leben von Menschen hell machen will. In Römer 6,23, wo das steht, der Sündelohn ist der Tod, da geht's weiter, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist doch der Hammer. Das kann man da bei manchen Menschen wunderbar ablesen, die ich so treffe. diese Hoffnung, diese fröhliche Gelassenheit, trotz dass der Friedhof uns immer näher kommt. Ich war im Oktober jetzt auf einem Bäckerkongress. Ich war sehr erstaunt, dass die so einen Morgenmuffel wie mich einladen. Die Bäcker sind ja immer früh ganz frisch munter. Und bei diesem christlichen Bäckerkongress hatte ich also die Aufgabe, Bibelarbeit und Konzert zu spielen. Und da kam einer auf mich zu, und das war schon ein ganz schräger Typ. Da zeigte mir ein Bild auf seinem Handy und sagte, ich habe meinen Grabstein schon fertig. Ich war etwas überrascht und ich guckte nach wirklich. Auf diesem Grabstein stand sein Geburtsdatum, da war ein Kreuz drauf, sein Name stand auch drauf. Er hatte Herzprobleme schon gehabt, schwierige Operationen hinter sich. Mit einem Bein hat er schon mal im Grab gestanden und er zeigte also strahlend dieses Foto, wo er mit einer Sackkarre zu sehen ist und auf dieser Sackkarre sein Grabstein. Das Einzige, was noch fehlt, war sein Todesdatum. Und es stand darunter ein Satz, den hat er eingravieren lassen. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das hat er unten eingravieren lassen. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und stolz erzählte er mir, das hätte er geklaut, denn einer der Bundespräsidenten, Johannes Rau, habe das auch auf seinem Grabstein stehen. Aber ich hatte bei diesem Mann den Eindruck, der hat nicht nur geklaut, der hat nicht nur kopiert, es war seine Überzeugung und zwar von Herzen. Dieser war auch mit dem Mann von Nazareth, mit Jesus von Nazareth. Dieser Bäckermeister vertraute Jesus in seinem irdischen Leben und er vertraute und erlebte, dass er Licht bringt in sein Leben, trotz seiner Krankheit, die er durchgemacht hat, und dass er ihn ins ewige Leben bringt. Und ich merkte, wer sein gesamtes Leben Jesus anvertraut, wie dieser Bäckermeister, kann gelassener durchs Leben gehen und wird vom Friedhofstor nicht in Panik geraten und auch nicht überreagieren. Jesus hat bei diesem Bäckermeister im Leben Licht angemacht. Wisst ihr, ich bin so froh, dass Jesus Licht in unsere dunkle Welt gebracht hat. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Von der Krippe im Stall von Bethlehem bis zum Kreuz vor der Stadt Jerusalem und durch seine Auferstehung aus dem Grab heraus hat Jesus gezeigt, dass er Licht in die Dunkelheit bringt. Weil Jesus lebt und sich heute auch bester Gesundheit erfreut, kannst du selbst in dunklen Stunden mit ihm leben, mit ihm reden. Also wir Christen sagen ja beten dazu. Und viele meinen, das ist ein Märchen. Wisst ihr, wenn Kinder in den dunklen Keller gehen, dann fürchten sie sich, manchmal sogar Erwachsene. Und damit die Angst weggeht, machen manche Folgendes, sie reden laut oder singen laut im dunklen Keller. So als wenn jemand an ihrer Seite wäre. Und der englische Physikprofessor Stephen Hawking übertrug das auf den Glauben an Gott und er behauptete, die Religion ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Also wer an Jesus glaubt, wer mit ihm redet, wer betet, meint der Professor, ist nur jemand, der wie der in den Keller geht, wo es dunkel ist und sich fürchtet und laut redet, als wäre jemand da. Das heißt, wer zu Gott betet, redet nur laut gegen seine Angst an. Die Religion ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Umgekehrt könnte man dem Herrn Professor aber antworten, der Atheismus ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor dem Licht fürchten. Denn das Licht macht die Mängel, es macht die Fehler des Lebens erkennbar. Bei Lichte betrachtet darf es ja für einen Atheisten keinen Gott geben. Und mit Atheisten kenne ich mich ein bisschen aus, denn mein leiblicher Vater war Atheist und mein Stiefvater war Kommunist, also auch Atheist. Und das war nicht sehr mutmachend. Bei Lichte betrachtet werden nämlich die Mängel, die Fehler des Lebens erkennbar. Und deshalb darf es dann für den Atheisten keinen Gott geben, weil der mich ja dann zur Rechenschaft ziehen könnte. Dann wäre sein Leben, wenn es einen Gott gibt, ein einziges Fragezeichen. Und am Ende müsste er sich vor Gott verantworten. Und deshalb muss man sich dann den Atheismus einreden. Der Atheismus ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor dem Licht fürchten. Ich kann nur jedem Menschen raten, das Gespräch mit Jesus zu suchen, weil er kein Märchen ist, sondern weil er real erfahrbar ist. Er will die Fehler vergeben, einen Neuanfang schenken, damit niemand sich vor dem Licht fürchten muss und damit niemand in den dunklen Zeiten seines Lebens Mutterseelen allein ist. Der leidgeprüfte Liederdichter Paul Gerhardt ist deshalb in der Dunkelheit, in den tiefen Dunkelheiten seines Lebens im Leid nicht verzweifelt. Paul Gerhardt musste Neid und Missgunst durch Kollegen aushalten. Von seinen 5 Kindern starben 4 sehr früh. Seine Frau kam nach der Geburt des letzten Kindes nie wieder richtig zu Kräften. Und in dieser Dunkelheit, da helfen übrigens keine billigen Worte und keine adventlich-weihnachtliche Wohlfühlatmosphäre und gleich gar nicht wärmender Glühwein. Licht gab es für Paul Gerhardt nur an einer Stelle, bei Jesus. Mit Jesus im Herzen hat er das Weihnachtslied zum Beispiel getextet, ich stehe an deiner Krippe hier. Und da heißt es, ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in uns zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Wenn es Nacht ist und die Sonne dann aufgeht, dann kann ich plötzlich in meiner Umgebung alles gut erkennen. Der Sonnenaufgang, der taucht plötzlich alles in ein anderes Licht. Im Frühjahr, da kann ich die Blüten der Bäume sehen. Im Sommer sehe ich die Kirschen im Nachbarsgarten. Im Herbst die Farbenpracht der Blätter. Im Winter den glänzenden Schnee. Ich erkenne bei Licht betrachtet viele gute Dinge, die ich nachts nicht sehen kann in der Dunkelheit. Und bei Licht betrachtet erkenne ich aber auch den Dreck. Verdreckte Ecken in einst schönen Städten, weggeworfener Müll in Parks und in Wäldern. Das Licht der Sonne macht es möglich, dass ich alles anders sehe als in der Nacht. Und so ähnlich ist es auch mit dem Glauben an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus wie an die aufgehende Sonne, weil ich durch Jesus im Leben alles anders sehen darf. Wenn das passiert, dass ich Jesus ins Leben lasse, dass er Licht anmacht, kann ich mehr sehen. Ich sage im Gebet Danke für die vielen guten Dinge, was ich täglich entdecken und erleben darf, dass ich überhaupt am Leben bin. Niemand von uns hat sich das Leben selber gegeben. Wir sehen die vielen schönen verschiedenen Farben, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und wir fragen staunend, warum besitzt unser Planet so eine großartige Vielfalt an Blumen? Auch die Landschaften schon alleine in Deutschland sind so wunderbar, von der Insel Föhr bis zum Erzgebirge, von der Ostsee bis zum Bodensee kommst du ja eigentlich aus dem Staunen gar nicht raus. Da musst du noch nicht mal ins Ausland fahren, um zu staunen. Nicht nur mit den Augen, auch am reich gedeckten Tisch genießen wir so viele Geschmacksrichtungen und Aromen. Wir haben verschiedene Musikrichtungen, da ist für jeden was dabei. Und ich komme mit Danken gar nicht hinterher, ich wäre gar nicht fertig bei dem, was ich alles erkennen darf. Und ich fange an, nicht nur zu danken im Gebet, sondern ich bitte auch um Vergebung. Wegen des Drecks in meinem Leben. Wir brauchen nur mal die 10 Gebote durchgehen. Hier oben werden wir ja daran erinnert. Die 10 Gebote durchgehen bei dem, was ich in Gedanken, mit Worten und Taten jeden Tag abging in meinem Leben. Und mir wird deutlich, dass ich jeden Abend um Vergebung bitten muss. Ich will mich da nicht mit einem netten Humanismus darüber hinwegtäuschen, nach dem Motto, ich bin doch kein Sünder. Ich bin auch nach meinen moralischen Vorgaben doch gut drauf, wie manche sich das einreden. Ich würde es gerne mit einem Beispiel versuchen. Im vergangenen Jahrhundert, da waren auf den Weltmeeren Piratenschiffe unterwegs. Und auf diesen Piratenschiffen galt ein Piratenkodex. Dieser Piratenkodex, der ordnete alles auf diesem Schiff. Die Verhaltensregeln, die Hackordnung, wer hatte was zu sagen, wer hatte nichts zu sagen. Auch die Verteilung der Beute am Ende wurde in diesem Piratenkodex geregelt. Und nun könnten die Piraten auf die Idee kommen, Nach unseren moralischen Vorgaben, nach unserem Piratenkodex bin ich doch moralisch richtig gut in Ordnung. Bin ich doch ein feiner Kerl. Nach moralischen Gesichtspunkten kann ich doch sehr zufrieden sein mit mir. Nur darf man nicht vergessen, dass sie eben Piraten waren, dass sie raubten, dass sie töteten. Und sie lehnten sich, das darf man auch nicht vergessen, gegen die höhere Macht auf, die rechtmäßige Regierung ihres Landes. Wurden sie gefasst, hat ihnen ihr moralischer Piratenkodex nichts genützt, es hat ihnen den Galgen nicht erspart. Sie konnten sich 10-mal auf ihren Piratenkodex berufen, nachdem sie sich gerichtet haben. Warum? Sie haben sich gegen die höhere Macht aufgelehnt. Und das erinnert mich an unser Leben, obwohl wir, ich gehe mal davon aus, heute Morgen hier keine Piraten unter uns haben. Wenn es eine höhere Macht gibt, einen Schöpfer, dem wir unsere Welt, dem wir unser Leben zu verdanken haben, dann sollten wir uns auch um seine Regeln kümmern, und das sind eben die 10 Gebote. Es reicht nicht, wenn wir einen eigenen humanistischen Kodex entwerfen und uns selbst zufrieden auf die Schulter klopfen nach dem Motto, ich habe meiner Schwiegermutter doch noch keinen Gift in den Kaffee gemischt und zu meinen Arbeitskollegen bin ich auch ganz nett, ich habe keinen was zuleide getan, nach humanistischem Vorbild bin ich eigentlich ganz gut drauf. Nein, wenn die höhere Macht, also der Schöpfer, uns eines Tages zur Rechenschaft zieht, dann nützt es nichts, wenn ich ihm erkläre, dass ich immer ganz nett zu meinen Mitmenschen gewesen bin. Denn am Eingang der 10 Gebote steht nämlich, dass der Mensch die oberste Autorität nicht ignorieren darf. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und danach werden alle Menschen am Ende gefragt und beurteilt. Und weil alle besonders mit diesem ersten Gebot, was am Eingangstor steht, Probleme haben, ist Jesus für alle in unsere Welt gekommen, damit wir von der Dunkelheit überhaupt eine Möglichkeit haben, ins Licht zu kommen. Also bitte ich Jesus um Vergebung. Und wer zu Jesus sagt, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, und ich gebe dir mein gesamtes Leben, du bekommst jetzt die Führungsposition, der bekommt nicht das Todesurteil, sondern der bekommt die kaputte Beziehung zu Gott repariert, und zwar von Jesus höchstpersönlich. Wer Jesus ablehnt, der spricht über sich selber das Urteil, und wer Jesus annimmt, der erlebt, dass dieses Licht von Jesus heilsam ist. Wisst ihr, wer weit weg von Gott ist und von seinem Licht angestrahlt wird, da wirft, wie das mit den Lichtern so ist, wenn wir weit weg von einem Scheinwerfer sind, einen langen Schatten. Und dieser lange Schatten, der zeigt, wenn wir weit weg von Jesus sind, wenn wir weit weg vom Licht sind, unsere Sünde, unsere Schuld. Und wer unter der Führung von Jesus lebt, der steht ganz genau unter dem Licht der Welt, unter seinem Scheinwerfer und wirft keinen Schatten mehr. Alles ist vergeben. Die Vergangenheit darf dich nicht mehr beherrschen. Und jetzt kommt am Schluss, ich muss ja fertig werden, jetzt kommt das Größte. Durch das Licht von Jesus kannst du dann sogar durch den Horizont sehen. Was so viel wie Hoffnung bedeutet. Ich habe dann eine Perspektive über den Horizont, über den Friedhof hinaus. Und das Leben nach dem Friedhof ist eben kein Märchen. Damit niemand nach seinem Tod in der ewigen Finsternis ankommt, ist Jesus als Licht in unsere dunkle Welt reingekommen. Die finstere Welt hat ihn abgelehnt. Er ist am Kreuz gelandet, wurde bei lebendigem Leib an ein Holzkreuz genagelt, aufgerichtet und musste zwischen Himmel und Erde sterben, weil er die Menschen auf der Erde mit dem Vater im Himmel in Ordnung bringen will. Aber er ist auferstanden, er ist nicht in dem Grab geblieben, in das sie ihn gelegt haben, er lebt. Wir feiern Ostern. Jesus ist der Lichtblick der Menschheit. Deshalb finde ich das so schön, dass auch in der Advents- und Weihnachtszeit schon dieser Osteraltar hier vor uns ist. Also wenn du bei meiner Predigt nicht einverstanden bist, dann doch bitte schön mit diesem Altar, mit dieser Botschaft. Das steht doch über allem drüber. Deshalb gehören doch Weihnachten und Ostern zusammen, Advent und Ostern. Jemand sagte mal, die Schokoladenweihnachtsmänner sind doch nur umgegossene Schokoladen-Osterhasen. und verzog dabei sein Gesicht. War nicht so seine Geschmacksrichtung. Wisst ihr, ob das stimmt, das weiß ich nicht. Aber dass Weihnachten und Ostern miteinander zu tun haben, das weiß ich aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift. Und ob uns das schmeckt oder nicht, das ist so. Wenn Jesus vor Ostern am Kreuz nicht vor Ostern am Kreuz gestorben wäre, würde heute kein Mensch Weihnachten feiern. Wenn Jesus nicht zu Ostern aus dem Grab auferstanden wäre, dann würde heute niemand in Europa Jesus kennen. Man würde vielleicht mal noch einen Film über ihn drehen, wie über Spartacus, aber ansonsten würde er heute in dieser Welt keine Rolle spielen. Er wäre so vergessen worden wie die vielen, die damals auch gekreuzigt wurden. Ohne den Ostermorgen am 9. April im Jahre 30 in Jerusalem gäbe es heute keine Weihnachtsfeiertage, keine Pyramiden mit Maria und Josef, keine Christstollen, keine Engel, überhaupt kein Weihnachten. Es gäbe nicht mal Kirchen bei uns, es gäbe keine Gottesdienste und es gäbe noch eins, was man keinem Menschen wünscht, keine Hoffnung. Es wäre zu Weihnachten nicht nur finster in unseren Fenstern, es wäre auch finster in unseren Herzen. Wisst ihr, von mir aus können die Schokoladen, Osterhasen und Weihnachtsmänner immer wieder umgegossen werden. Wenn ich sie im Einkaufsregal stehen sehe, werden sie mich jedenfalls immer wieder daran erinnern, Krippe, Kreuz und leeres Grab gehören zusammen. Jesus ist das Licht der Welt. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wisst ihr, und besonders ein Satz aus dem Psalmen, der kann dann zum Motto für das Leben, für den Lebensweg werden, wo steht, dein Wort ist eine Leuchte vor meinem Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Wenn du das betest, dann wirst du wie die Bergleute vor hunderten Jahren den Weg nach Hause finden, im übertragenen Sinne, den Weg in die ewige Heimat finden und dich nicht verirren. Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der in seiner Bankreihe sitzt und sagt, das hätte ich schon gern, das hätte ich auch gern, dann möchte ich dir eine Möglichkeit bieten, dass du das Jesus jetzt sagen kannst. Und wenn wir mit ihm reden, wenn wir es ihm sagen, dann nimmt er es auch ernst und dann kommt er mit seinem Licht. Ich spreche jetzt laut ein Gebet, das du an deinem Platz in deinem Herzen zum eigenen Gebet machen kannst. Und wenn es dein Gebet heute Morgen hier ist, dann kannst du nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Wir können auch gern darüber reden, wenn Bedarf besteht. Aber ich habe eine Karte dabei, da steht das Gebet nochmal drauf. Als Erinnerung möchte ich dir gern schenken. Also jetzt für diejenigen, die sagen, das nehme ich heute mit nach Hause, das nehme ich mit in die Advents- und Weihnachtszeit, das nehme ich mit in mein Leben. Jesus, das Licht der Welt. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.